Ich war früher Polizist in einer Stadt in Virginia. Es gibt ein wohlhabendes Viertel in unserer Stadt mit sehr schönen Häusern. Und als ich noch ein neuer Polizist war, hörte ich oft Geschichten über einen Arzt, der in einem dieser Häuser gelebt haben soll. Die Geschichte besagt, dass der Arzt versucht haben soll, eine Art Operation an sich selbst durchzuführen. Er betäubte seinen Bauchbereich, um einen Schnitt zu machen. Aber da er ihn nicht fühlen konnte, schnitt er versehentlich zu tief und breit und entdarmte sich letztendlich selbst. Als Polizisten und Sanitäter eintrafen, fanden sie ihn kaum noch lebendig, während er seine eigenen Eingeweide hielt, und er starb schließlich. Spulen wir vor zu dem Zeitpunkt, als ich zu einem Einsatz gerufen wurde, bei dem eine junge Frau von ihrer älteren Schwester tot aufgefunden wurde. Als ich am Tatort ankam, befand er sich in dem besagten noblen Viertel. Schon als ich aus meinem Fahrzeug ausstieg, hatte ich ein unbehagliches Gefühl in Bezug auf das Haus. Obwohl es von außen gut aussah, herrschte einfach eine schlechte Energie um es herum. Als ich mich der Veranda näherte, bemerkte ich unzählige leere Energy-Drink-Dosen und ein Ouija-Brett auf dem Tisch vor dem Haus. Alles an diesem Haus fühlte sich einfach falsch an. Im Inneren war die Familie offensichtlich sehr bestürzt. Mir wurde gesagt, dass die Verstorbene, die wir Emily nennen wollen, im Keller war. Und zu diesem Zeitpunkt war ein weiterer Polizist eingetroffen, der oben bei der Familie blieb, während ich in den Keller ging. Der Keller war unfertig und ziemlich dunkel, nur mit zwei Glühbirnen, jeweils eine auf jeder Seite. Die Szene im Keller ähnelte der auf der Veranda. Überall verstreute Energy-Drink-Dosen und ein weiteres Ouija-Brett auf einem kleinen Couchtisch. Emily, die, wenn ich mich richtig erinnere, 19 Jahre alt war, hing mit einem Fitnessband am Hals von einem Balken im Keller. Ihr Körper schwang leicht. Ihr Gesicht war blau, aufgebläht und zu einem schrecklichen Ausdruck verzerrt. Ein anderer Polizist half mir, sie herunterzuholen. Emilys Familie bestand aus ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer älteren Schwester. Ihre Eltern sagten, dass sie versucht hätten, ihr zu helfen, weil sie nichts anderes getan habe, als die ganze Nacht wach zu bleiben, Energy-Drinks zu trinken und mit dem Ouija-Brett zu spielen. Ihre Schwester gab mehr Details preis. Sie sagte, dass sie und Emily sehr eng befreundet waren und sich alles erzählten. Emily soll besessen von dem Ouija-Brett gewesen sein und die ganze Nacht wach geblieben sein, um mit dem zu sprechen, was sie für ihren verstorbenen Freund hielt. Emily habe ihrer Schwester erzählt, dass ihr Freund sie angefleht habe, zu ihm ins Jenseits zu kommen, was ihrer Schwester zufolge der Grund war, warum Emily das tat, was sie tat. Ich möchte betonen, dass sich dieses Haus falsch anfühlte. Es herrschte ein überwältigendes Gefühl von Unbehagen und Übelkeit im Keller, und es lag nicht an der Leiche. Das war nicht mein erster Tatort, aber dieser Einsatz belastete mich eine Weile. Wir bekamen nie eine wirkliche Erklärung, und als Polizisten muss man einfach zum nächsten Fall übergehen. Exakt 2 Wochen später, genau an diesem Tag, wurde ich zu einem Unfall mit einem herausgeschleuderten Fahrer gerufen. Ich fuhr mit Blaulicht und Sirenen zur Unfallstelle und fand einen BMW-Cabrio, der offensichtlich einen schrecklichen Unfall mit Überschlag erlebt hatte. Der Wagen stand auf den Rädern und auf dem Fahrersitz saß eine Frau mit gebrochenem Nacken, ihr Kopf war fast komplett umgedreht. Etwa 25 Fuß vom Auto entfernt lag ein Mann, der durch das Cabrio nach oben herausgeschleudert worden sein musste. Die obere Hälfte seines Kopfes fehlte und Teile seines Gehirns waren überall verstreut. Während ich etwa 75 Yards vom Unfallort entfernt ging, um den Bereich mit gelbem Band abzusperren, fand ich ein weiteres großes Stück seines Gehirns. Ich will hier nicht absichtlich grafisch oder ekelhaft sein, aber ich möchte ein klares Bild davon vermitteln, wie gewalttätig dieser Autounfall war. Als ich die Ausweispapiere des Mannes entdeckte und bei der Einsatzzentrale meldete, realisierten ein anderer Polizist und ich gleichzeitig, dass diese beiden Menschen Emilys Eltern waren, die genau 2 Wochen nach ihrem Tod bei einem schrecklichen Unfall gestorben waren. Der Schwester die Nachricht zu überbringen, war herzzerreißend und ich hielt eine Weile Kontakt zu ihr. Sie hatte das Anwesen ihrer Eltern und die Lebensversicherung geerbt und beschloss, alles zu verkaufen und ein neues Haus zu kaufen, um neu anzufangen und ihr Leben aufzubauen. Aber die Geschichte endet nicht hier. Ungefähr einen Monat später wurde ein anderer Polizist zur Szene gerufen, nachdem ein Fußgänger in ihrer Nachbarschaft beim Joggen von einem Auto erfasst worden war. Und ja, sie haben es erraten. Es war die Schwester. Sie überlebte einige Wochen im Koma, verstarb jedoch letztendlich. Falls Sie sich fragen, warum die Geschichte über den Arzt relevant ist, es ist, weil das Haus, in dem Emily sich das Leben nahm, dasselbe Haus war, in dem dieser Arzt gelebt hatte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber für mich sieht es so aus, als sei entweder das Haus verflucht oder Emily habe etwas sehr Dunkles geöffnet. Das war vor ein paar Jahren und ich bin kein Polizist mehr. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Zeitpunkt. Inzwischen bin ich ein paar Bundesstaaten weit weggezogen und alles, was ich weiß, ist, dass ich froh bin, so weit wie möglich von dieser verfluchten Situation entfernt zu sein. Es war ein Freitagabend und meine Cousine sowie ihr Bruder übernachteten bei uns in Based, New South Wales. Meine Cousine war damals etwa 15 Jahre alt. Wir lebten in einem zweistöckigen Haus und so waren meine Eltern und ihr Bruder unten im Wohnzimmer, während meine jüngere Schwester und ich im Wohnzimmer waren. Meine ältere Cousine war im Gästezimmer und bereitete sich auf das Bett vor. Ich war in eine Decke gekuschelt und sah fern, als plötzlich ein lauter Schrei die Luft durchdrang. Ich sprang auf und rannte ins Gästezimmer, um zu sehen, was passiert war. Meine Cousine saß aufrecht im Bett, das Gesicht bleich. Sie erzählte mir, dass das Bett geschüttelt hatte. Da ich dachte, sie würde scherzen, sagte ich ihr, sie solle aufhören, mich zu veralbern, und ging zurück zur Couch. 15 Minuten später ertönte ein weiterer Schrei, noch lauter als zuvor, und ich stürmte zurück ins Gästezimmer und rief, »Was ist jetzt los?« Mit weit aufgerissenen Augen sagte sie, »Das Bett habe sich wieder bewegt.« Gerade als ich gehen wollte, begann das Bett direkt vor uns heftig zu wackeln. Es schüttelte sich vor und zurück, als ob jemand oder etwas es fest umklammert hielt. Meine Cousine brach in Tränen aus und sprang vom Bett, und das Zittern hörte sofort auf. Ich schaute unter das Bett, überzeugt davon, dass ihr Bruder uns einen Streich spielte, aber es war leer. War es ein Poltergeist? Bis heute weiß ich nicht, ob wir uns das eingebildet haben oder ob es wirklich etwas Reales war. Weder meine Cousine noch ich haben jemals wieder darüber gesprochen. Eine Woche später geschah etwas anderes Merkwürdiges. Es war ein ruhiger Mittwochabend und ich war allein im Haus und las ein Buch. Meine Familie war zum Abendessen ausgegangen und ich wollte ein wenig Ruhe haben. Ich war tief in einem spannenden Kapitel versunken, als ich leises Flüstern aus dem Flur hörte. Ich dachte, es sei nur das Haus, das sich setzte, oder der Wind draußen, aber das Flüstern wurde lauter und schien näher zu kommen. Mein Herz schlug schneller, als ich mein Buch weglegte und genauer hinhörte. Es war keine Einbildung. Da waren tatsächlich murmelnde Stimmen im Flur. Ich sammelte all meinen Mut und ging auf das Geräusch zu. Das Flüstern verstummte in dem Moment, als ich in den Flur trat. Die Haare in meinem Nacken stellten sich auf und mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. In den folgenden Tagen passierten immer häufiger seltsame Dinge. Lichter flackerten ohne Grund, Türen knarrten von selbst auf und einige Räume hatten unerklärliche kalte Stellen. Wir versuchten uns einzureden, dass es an defekter Elektrik oder Zugluft lag, aber es geschah so oft, dass es schwer zu ignorieren wurde. Eines Nachts, während ich mir die Zähne putzte, sah ich im Spiegel eine schattenhafte Gestalt hinter mir. Mein Blut gefror und ich drehte mich schnell um, aber der Raum war leer. Ich spritzte mir Wasser ins Gesicht, in der Hoffnung, dass ich einfach nur müde war. Aber das Bild dieses Schattens verfolgte mich. Diese Ereignisse machten uns Angst. Meine Cousine und ich waren zu verängstigt, um allein zu schlafen, also begannen wir, ein Zimmer zu teilen. Unsere Nächte waren von unruhigem Schlaf und geflüsterten Fragen wie »Hast du das gehört?« geprägt, während die dunklen, stillen Stunden vergingen. Wir erzählten unseren Eltern nichts davon, aus Angst, dass sie uns nicht glauben würden oder denken würden, dass wir Ärger machten. Eines Nachts eskalierten die seltsamen Aktivitäten auf ihren Höhepunkt. Meine Familie und ich saßen im Wohnzimmer und versuchten, einen Film zu schauen. Mitten im Film flackerten die Lichter und der Raum wurde eisig kalt. Wir drängten uns zusammen, unser Atem sichtbar in der kalten Luft. Plötzlich wurde der Fernseher zu statischem Rauschen und Flüstern erfüllte den Raum. Die Flüstern wurden lauter, fast ohrenbetäubend, und Gegenstände begannen, sich von selbst zu bewegen. Bücher flogen von den Regalen, Bilderrahmen zerschellten und eine alte Uhr schlug unkontrolliert. In Panik rannten wir in die Stube, um Schutz zu suchen. Doch die unheimlichen Aktivitäten folgten uns, als ob etwas Unsichtbares uns vertreiben wollte. Inmitten des Chaos beschlossen wir, dass wir nicht länger bleiben konnten, packten unsere Sachen und verließen das Haus noch in derselben Nacht, übernachteten bei einem Freund. Das Haus zu verlassen war schwer, aber es war notwendig für unseren Seelenfrieden. Wochen später, als wir zurückkehrten, um unsere Sachen abzuholen, fühlte sich das Haus anders an. Die unheimliche Präsenz schien verschwunden zu sein und hinterließ eine unheimliche Stille. Wir zogen kurz darauf aus und ließen das Haus hinter uns, das einst unser Zuhause war, sich aber in einen Ort des unerklärlichen Schreckens verwandelt hatte. Das ist unsere Geschichte. Wir sprechen nicht oft darüber, aber bis heute haben wir keine Ahnung, was wirklich vor sich ging. Und manchmal denke ich, es ist besser, solche Dinge einfach ruhen zu lassen. Als ich ein Teenager war, so etwa 13 oder 14, lebte einer meiner Freunde aus der Schule in einer Art ländlichem Gebiet. Es ist schwer zu beschreiben. Wir lebten in den Vororten, aber sein Gebiet war etwas weiter draußen und sah weniger vorstädtisch aus. Das ist jetzt 25 Jahre her. Ich habe keine Ahnung, wie es heute dort aussieht. Übrigens bin ich von Zeit zu Zeit bei ihm geblieben, weil es dort immer Abenteuer zu erleben gab. Eines Tages erwähnte er, dass es in der Nähe seines Hauses Höhlen gibt. Alte Minenschächte, um genau zu sein. Sie befanden sich in einer Art Nationalpark. Ich war super interessiert, sie mit ihm zu erkunden. Also planten wir, am folgenden Wochenende hinzugehen. Ich übernachtete bei ihm am Vorabend und wir wollten am nächsten Morgen früh aufbrechen. Das Wochenende kam und wir brachen gegen 8 Uhr morgens auf. Auf dem Weg dorthin gingen wir noch zum Supermarkt, um Getränke und Snacks zu besorgen und machten uns auf den Weg zu den Höhlen. Der Nationalpark war riesig und wunderschön. Und es war ein großartiger Morgen für eine Wanderung. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Mit blauem Himmel und Sonnenschein. Nach etwa 20 Minuten Wanderung kamen wir zur ersten Höhle. Wir holten unsere Taschenlampen raus und gingen rein. Sie war nur kurz und endete in einer kleinen Kammer. Am hinteren Ende befand sich ein stabiler, verriegelter Käfig. Mein Freund erzählte mir, dass einige Bereiche wegen der realen Gefahr von Einstürzen oder Überschwemmungen abgesperrt waren. Da die Höhle nicht zu lang und nicht zu dunkel war, mit etwas Sonnenlicht, das vom Eingang hereinfiel, machten wir eine Pause und aßen ein paar Snacks. Es war schön, draußen unterwegs zu sein. Ich war nie ein Fan von frühen Morgenstunden, aber dies war eine Ausnahme. Nach dieser kurzen Pause setzten wir unseren Ausflug fort und stießen auf mehrere ähnliche Höhlen. Es gab ein paar längere, in denen man Hinweise darauf fand, dass sie von Leuten für Trinkgelage genutzt wurden. Kerzen, Bierdosen und das übliche, schlechte Teenager-Graffiti. Aber größtenteils schienen die Leute die Höhlen einigermaßen respektiert und aufgeräumt zu haben. Nach etwa anderthalb Stunden kamen wir zu einer Höhle, die etwas anders war als die anderen. Sie war länger, aber Hinweise darauf, dass Leute sie genutzt hatten, waren minimal. Es war mir damals etwas Peinliches zuzugeben, aber ich bekam ein wirklich seltsames Gefühl, als wir sie betraten. Das war merkwürdig, denn wir waren schon in vielen Höhlen gewesen und ich hatte nichts gespürt, aber diese hier ließ mich unwohl fühlen. Ich schaute zu meinem Freund, aber er schien in Ordnung zu sein, also sagte ich nichts, weil ich nicht als schwach dastehen wollte. Am Ende, wo sich das Metallgitter befand, stellten wir fest, dass es unverschlossen und offen war. Tatsächlich schien es sich zu bewegen, als hätte der Wind es aufgestoßen, obwohl ich keinen Wind spürte. Ein Schauer lief mir über den Rücken und die Haare auf meinem Nacken stellten sich auf. Es war, als würde es uns einladen. Ohne zu zögern, sagte mein Freund, »Lass uns reingehen.« Ich war etwas überrascht. Wie konnte er die schlechten Vibes hier nicht spüren? Aber ich sagte nichts und schob es darauf, dass ich vielleicht paranoid war. Das bereue ich jetzt. Also gingen wir rein. Es war so dunkel, dass unsere Taschenlampen nur ein paar Meter vor uns beleuchteten. Der Tunnel schien endlos weiterzugehen, ohne jegliche Spuren davon, dass jemand kürzlich hier gewesen war. »Was glaubst du, werden wir finden?«, flüsterte mein Freund mir zu. »Weiß nicht«, murmelte ich zurück. Das Unbehagen packte mich jetzt so sehr, dass mir übel wurde. Dann wurde es schlimmer. Ich spürte, wie plötzlich Wind um meine Knöchel wehte. Anfangs schenkte ich dem keine Beachtung, aber dann dachte ich, woher kommt dieser Wind? Mit jedem Schritt schien es auch kälter zu werden. Dann spürte ich, wie der Wind an meiner Schulter und meinem Gesicht vorbeistrich. Mein Herz schlug so heftig, dass ich mir einbildete, es würde im Tunnel widerhallen. Dann hörte ich Flüstern, überall um mich herum. Es war schwach und die Worte kaum verständlich. Ich blieb wie erstarrt stehen und lauschte, und das Flüstern verstummte, als ich anhielt. Und dann hörte ich das knochenerschütterndste Geräusch, das ich je gehört habe, in der Ferne vor uns. Anfangs leise, aber dann lauter. Es war das dröhnende Schreien eines Mannes. Erst einer, aber dann konnte ich mehrere Stimmen unterscheiden. Ich spürte Hände, die mich zu greifen schienen, und das war zu viel für mich. Ich sprintete zurück zum Ausgang. Ich konnte kaum den Weg sehen, weil die Hand, mit der ich die Taschenlampe hielt, im Sprint auf und ab wippte. Ich kratzte mir mehrmals Arme, Beine und Schultern an den schroffen Felswänden auf. Aber das war mir egal. Es fühlte sich an, als würde ich endlos laufen. Aber schließlich erreichte ich das Gitter und prallte dagegen. Ich dachte, es würde offen sein, aber aus irgendeinem Grund war es geschlossen. In meiner Panik konnte ich es nicht öffnen, aber schließlich schaffte ich es und es schwang auf mich zu. Ich ließ meinen Freund nicht weit hinter mir zurück. Wir liefen weiter, bis wir endlich merkten, dass wir aus diesem Tunnel raus waren. In dem Moment brachen wir erschöpft zusammen und rangen nach Atem. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich übergab mich auch vor lauter Überanstrengung. Es war mein einziges Shirt für das Wochenende und ich musste eines von meinen Freunden leihen. Gerade bevor wir aufstanden und das Gebiet verließen, warf ich einen letzten Blick zurück zur Höhle, fast unfreiwillig. Ich dachte nicht einmal darüber nach, aber meine Augen landeten auf dem Eingang. Ich schwöre, ich konnte eine schattenhafte Gestalt im Dunkeln sehen, die uns anstarrte. Ich warf meinem Freund einen Blick zu und er hatte sie auch gesehen. Ich war kurz davor, mich wieder zu übergeben, aber ich hielt es zurück. Wir standen auf und verließen das Gebiet hastig. Das war genug Abenteuer für einen Tag. Etwa ein Jahr später kehrten wir dorthin zurück, aus nostalgischen Gründen und weil wir uns größer und mutiger fühlten. Diese spezielle Höhle war stark verschlossen, mit Verbotsschildern und hohen Bußgeldern. Wahrscheinlich besser so. Rückblickend lässt jugendlicher Übermut Jungs manchmal dumme Dinge tun und wir wären vielleicht nicht so leicht entkommen, wäre es ein zweites Mal passiert. Lassen Sie uns eines klarstellen. Ich habe schon vorher in den Blue Mountains gewandert, aber nichts, absolut nichts, hätte mich auf das vorbereiten können, was ich während eines angeblich routinemäßigen Treks durch die Canyons erlebte. Der Morgen begann klar, die Art von Wetter, auf die Australier stolz sind. Der Eukalyptusdunst, der den Blue Mountains ihren Namen gibt, legte sich wie ein träumerischer Schleier um die Klippen. Ich startete in Kathoomba, voller Vorfreude auf einen Tag der Einsamkeit und die geheimnisvolle Schönheit des Grow Valley. Ehrlich gesagt hätte ich umkehren sollen, als ich dieses Kribbeln im Nacken spürte, das Gefühl, beobachtet zu werden. Doch da ich meist ein furchtloser Kerl bin, schob ich es auf die kühle Bergluft. Ein Fehler. Ich übersah die Wegmarkierung, meine Gedanken nur bei den Schatten, die sich zwischen den Eukalyptusbäumen bewegten. Und genau da ging ich verloren. Die Pfade hier winden sich und schlagen Haken wie eine Schlange. Ich bin sie oft gewandert, aber heute hatten sie Zähne und die haben mich heftig gebissen. Stunden vergingen und ich begriff, dass ich wirklich in der Klemme steckte. Die Nacht fiel wie ein Vorhang, schnell und gnadenlos. Diese Dunkelheit war nicht wie die in der Stadt, sie war samtig, eine bedrückende Schwärze, die sich in deine Knochen schlich und dort blieb. Das Licht meines Handyblitzes schnitt durch sie wie ein schwaches Flüstern gegen ein Gewitter. Jeder Baum sah aus wie eine knorrige Hand und jedes Rascheln im Gebüsch fühlte sich wie eine Warnung an. Und jetzt kommt der Gänsehautmoment. Ich war nicht allein. Ich sah es nie klar, aber in der Dämmerung war da etwas hinter mir. Eine Präsenz, die vor Bosheit nur so summte. Kennen Sie diese Geschichten über australische Geister, die alteingesessene Australier am Feuer erzählen? Ich hätte darüber gelacht, aber dort draußen war Lachen ungefähr so nützlich wie ein Aschenbecher auf einem Motorrad. Es fühlte sich an wie eine Jagd und ich war die Beute. Ich stolperte über Wurzeln, mein Atem ein zerfetztes Gebet und dann piepste mein Handy wegen des niedrigen Akkustands. Ich kämpfte mich durch das Gebüsch, das Handy wie einen Talisman umklammernd, doch selbst der kalte Trost der Technik schwand dahin. Die Stunden bis zur Morgendämmerung dehnten sich unendlich und meine Welt schrumpfte auf den schwachen Kreis meines sterbenden Lichts zusammen. Als das Gebüsch schließlich einer offenen Schotterstraße wich, fühlte es sich an wie eine Fata Morgana. Ich war überglücklich vor Erleichterung, als wäre das hier irgendein verdrehtes Outback Wizard of Oz-Szenario. Es gab keine gelbe Ziegelstraße, aber ich hätte diesen Boden geküsst, wenn ich nicht so ausgetrocknet gewesen wäre. Ich folgte der Straße, meine Stiefel knirschten, jedes Echo eine Frage. Als sich die Ranger-Station gegen die Nacht abzeichnete, hätte ich weinen können. Der Ranger, ein Typ namens Daryl, hatte den Blick eines Mannes, der schon alles gesehen hatte. Und noch mehr. Er hörte sich meine Geschichte an, nickte ernst und gab mir eine Mitfahrgelegenheit zurück, wobei er immer wieder in den Rückspiegel schaute, als erwartete er, dass mein geisterhafter Buschbegleiter sich auch eine Mitfahrgelegenheit verschaffen wollte. »Wandern Sie nicht alleine«, sagte er, seine Stimme fast vom Motor übertönt. »Vor allem nicht, wenn der Berg unruhig ist.« Seitdem bin ich nicht zurückgegangen. Die Leute sagen, es sei alles nur in meinem Kopf gewesen. Dehydrierung, Panik, das Buschland, das einem einen Streich spielt. Und vielleicht haben sie recht. Aber manchmal, wenn die Stadt schläft und es in meiner Wohnung ruhig ist, schwöre ich. Höre ich dieses Flüstern einer Präsenz, fühle dieses Kribbeln über meinen Rücken laufen. Sydney hat genug zu bieten, ohne nach Ärger zu suchen. Und wenn sie jemals in die Blue Mountains fahren, bleiben sie auf dem ausgetretenen Pfad. Und, um Himmels Willen, respektieren sie die Zeichen, sowohl die auf dem Boden als auch die in ihrem Bauch, und bringen sie eine verdammte Taschenlampe mit. Als ich 10 Jahre alt war, veränderte sich mein Leben auf eine Weise, die ich mir nie hätte vorstellen können. Mein Vater erbte ein altes Haus im abgelegenen New South Wales von einem entfernten Verwandten, den wir kaum kannten. Er dachte, es wäre ein idyllischer Ort, um eine Familie fernab vom hektischen Stadtleben großzuziehen. Er ahnte nicht, was uns dort erwartete. Das Haus lag mitten im Nirgendwo, umgeben von dichtem Buschland. Das perfekte Bild der Ruhe, zumindest tagsüber. Das Haus selbst hatte einen unheimlichen, antiquierten Charme mit knarrenden Dielen und schwach beleuchteten Fluren, die sich endlos zu erstrecken schienen. Meine Familie bestand aus meinem Vater, meiner Mutter, meiner älteren Schwester Lucy und mir. Wir zogen voller Vorfreude und Abenteuerlust ein, ohne zu ahnen, welche Schrecken bald folgen würden. Die ersten Nächte verliefen recht ereignislos. Mein Vater beschäftigte sich mit Reparaturen, meine Mutter packte aus und Lucy und ich erkundeten das Grundstück. In der vierten Nacht hatte ich meine erste Begegnung. Ich war in meinem Zimmer und las ein Buch, als ich plötzlich eine Kälte spürte. Der Raum schien dunkler als gewöhnlich und ich hatte das unverkennbare Gefühl, beobachtet zu werden. Ich sah auf und bemerkte eine Gestalt, die um die Ecke des Türrahmens lugte. Sie war kaum zu erkennen, wie ein Schatten, aber ich konnte die Form eines Kopfes und Schultern ausmachen. Mein Herz raste und die Gestalt verharrte dort für quälende Momente, bevor sie verschwand. Ich redete mir ein, dass es nur meine Fantasie war, trotz der nagenden Angst, die sich in meinen Knochen festsetzte. Wochen vergingen und merkwürdige Dinge geschahen weiterhin, meist bei mir. Meine Spielsachen wurden bewegt und mein Bett wackelte gelegentlich, mitten in der Nacht. Ich erzählte es meinen Eltern, aber sie taten es als Albträume oder kindliche Fantasie ab. Eines Nachts wurde ich durch eine flüsternde Stimme geweckt, die meinen Namen zischte. Ich setzte mich schweißgebadet auf und sah die gleiche Gestalt wie zuvor, nun am Fußende meines Bettes. Sie war näher und klarer zu erkennen. Sie hatte keine Gesichtszüge, nur eine tintenschwarze Leere. Ich schrie und meine Mutter stürmte herein, woraufhin die Gestalt verschwand, sobald sie die Tür öffnete. Sie beruhigte mich und sagte, es sei nur ein böser Traum gewesen. Erst als Lucy selbst eine Erfahrung machte, begannen meine Eltern die Sache ernst zu nehmen. Eines Morgens kam sie zu mir, blass und erschüttert, und erzählte, dass sie eine Frau in altmodischer Kleidung am Fußende ihres Bettes stehen gesehen habe, die sie mit hohlen Augen anstarrte. Meine Eltern begannen zu glauben, dass etwas nicht stimmte, wollten jedoch nicht zugeben, dass etwas Übernatürliches geschehen könnte. Unsere Lage verschlimmerte sich über die 5 Jahre, die wir dort lebten. Zunächst waren es nur Kleinigkeiten wie flackernde Lichter, seltsame Geräusche und kalte Luftzüge, aber es wurde zunehmend bösartiger. 2 Erlebnisse sind mir besonders lebhaft in Erinnerung geblieben. Das erste ereignete sich während unseres 2. Jahres. Mein Vater war in die Stadt gefahren und hatte uns allein gelassen. Es war eine stürmische Nacht und das Haus schien vor Energie zu vibrieren. Lucy und ich saßen im Wohnzimmer und versuchten, trotz der häufigen Stromausfälle fernzusehen. Plötzlich wurde der Raum eisig kalt und der Fernseher ging vollständig aus. Im nächsten Moment verdunkelte sich die Ecke des Zimmers und wir sahen beide eine unverkennbare Gestalt, die aus den Schatten lugte. Ihre Augen reflektierten das schwache Licht und langsam kam sie näher. Wir konnten den Mund erkennen, der zu einem grausamen Lächeln verzerrt war. Lucy packte meine Hand und wir rannten die Treppe hoch ins Zimmer unserer Eltern und schlossen die Tür ab. Meine Mutter versuchte, uns zu beruhigen, aber auch sie spürte die Kälte und das Unbehagen, das das Haus durchdrang. Ein weiteres schreckliches Ereignis ereignete sich in unserem 4. Jahr. Mein Vater war mittlerweile offener gegenüber der Idee, dass etwas nicht stimmte. Er holte einen örtlichen Priester, um das Haus zu segnen, nachdem meine Mutter ihn wiederholt darum gebeten hatte. In jener Nacht nach der Segnung war ich in der Küche, um etwas Wasser zu holen, als ich hinter mir eine Präsenz spürte. Ich drehte mich um und sah die gleiche Gestalt, die mich seit Jahren heimsuchte, nun klarer denn je. Es war ein Mann, abgemagert und mit hohlen Augen. Eine Seite seines Gesichts war schrecklich vernarbt. Er stand am Eingang zur Küche und versperrte mir den Weg. Ich war vor Angst wie gelähmt. Langsam und bedächtig kam er auf mich zu und mit jedem Schritt schien er die Wärme aus dem Raum zu ziehen. Ich fiel zu Boden, unfähig mich zu bewegen und konnte erst schreien, als er nur wenige Zentimeter entfernt war. Mein Vater stürzte herein und die Gestalt verschwand, aber die Luft blieb von Schrecken durchdrungen. Der Segen des Priesters hatte das Böse, das dort hauste, offenbar aufgerührt. In unserem letzten Jahr wurde es unerträglich. Die ganze Familie hörte nun Stimmen und Schritte und sah die Gestalt, die immer dreister und häufiger erschien. Sie schien sich von unserer Angst zu nähern, wurde stärker und aggressiver. Türen schlugen zu, Gegenstände flogen durch den Raum und wir fühlten uns ständig beobachtet. Wir entschieden, dass es genug war. Als wir eines Abends unsere Sachen packten, erreichte die Aktivität ihren Höhepunkt. Das Haus bebte, die Temperatur sank auf Gefrierpunkt und wir alle sahen Schatten umherhuschen. Es schien, als wolle uns das Wesen nicht gehen lassen, aber wir waren fest entschlossen. Am nächsten Tag zogen wir aus, verließen das verfluchte Haus und blickten nie zurück. Später erfuhren wir, dass das Haus eine sehr dunkle Geschichte hatte. Der Mann, der es im 19. Jahrhundert erbaut hatte, soll den Verstand verloren und seine Familie getötet haben. Sein Geist, zusammen mit anderen, soll das Anwesen heimsuchen und in einer verdrehten Schleife ihre letzten Momente immer wieder durchleben. Das Leben in diesem Haus hat uns alle verändert. Wir sprachen nie viel darüber, nachdem wir gegangen waren, aber die Erinnerungen blieben und selbst jetzt, Jahre später, wache ich manchmal mitten in der Nacht auf und erwarte halb, ein Gesicht um die Ecke luken zu sehen, das mich beobachtet und wartet. Im Oktober 2017 verlor ich meinen Ehemann, als ich 7 Wochen schwanger war. An dem Tag, an dem er starb, verließ ich in Eile das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Nachdem er aufgewacht war, tauschten wir ein paar Nachrichten aus, in denen es um ein Telefoninterview ging, das er später an diesem Tag hatte und über die Schmerzen, die er in seinem Bein verspürte. Ein paar Stunden später hatten wir ein kurzes Telefongespräch, in dem er erwähnte, dass er zur Apotheke rennen würde, um Schmerzmittel zu holen. Etwa eine Stunde danach versuchte ich mehrmals, ihn anzurufen, um sicherzugehen, dass er sicher nach Hause gekommen war. Aber er ging nicht ran, was sehr untypisch für ihn war. Ich rief ihn stundenlang an, bis schließlich eine Frau an sein Telefon ging und mir sagte, dass sie beim Sheriff's Department sei und dass ich nach Hause kommen solle. Zu dieser Zeit arbeitete ich in einem Gefängnis und aus Angst, er könnte in irgendeine Art von Schwierigkeiten geraten sein, ließ ich meinen Posten zurück, stieg in mein Auto und raste die 30-minütige Fahrt zurück in die Stadt. Als ich in eine Parkgarage einbog, sah ich einen großen weißen Van mit der Aufschrift Coroner, Leichenbeschauer. Als ich mich unserem Zuhause näherte, wurde ich von der gleichen Frau begrüßt, die mit mir am Telefon gesprochen hatte und die mir die Sicht ins Haus versperrte. Sie informierte mich darüber, dass mein Mann einen Herzinfarkt erlitten hatte, der später als Lungenembolie bestätigt wurde, was die Schmerzen im Bein erklärte, die er mir an diesem Morgen erwähnt hatte. Offenbar hatte es mein Mann geschafft, nach Hause zu kommen, die Sicherheitstür zu verriegeln und dann zusammenzubrechen. Er schrie um Hilfe. Unsere Nachbarin und ihr Sohn hatten ihn gehört und eilten herbei, aber sie konnten nicht hineinkommen, weil alle Türen und Fenster verschlossen waren. Der Sohn entschuldigte sich später dafür, dass er kein Fenster eingeschlagen hatte und sagte, dass er in seinem Schock und in seiner Panik jegliches Gefühl für Vernunft verloren hatte. Sie sprachen mit meinem Mann durch die Tür, während sie den Notruf riefen, aber er hörte kurz bevor Hilfe eintraf auf zu antworten und wurde bei ihrer Ankunft für tot erklärt. Etwa eine Woche nach seiner Beerdigung bot mir die Frau seines besten Freundes eine spirituelle Reinigung und eine Kartenlegung durch ihre Mutter an. Und obwohl ich skeptisch war, war ich verzweifelt nach irgendeiner Art von Kommunikation mit ihm oder einem Abschluss. Während der Sitzung erwähnte sie viele interessante Dinge, aber was mir am meisten im Gedächtnis blieb, war, dass sich mein Mann in einer Phase nach dem Tod befand, in der die Seele ihr ganzes Leben noch einmal durchlebt, ähnlich wie wenn Menschen sagen, dass ihr Leben vor ihren Augen abläuft. Sie erklärte, dass dies ein Ort sei, den jede Seele nach dem Tod besucht, um über das gelebte Leben zu reflektieren. Sie sagte auch, sein Tod sei so plötzlich gewesen, dass er noch nicht erkannt habe, dass er gestorben sei und dass ich ihm helfen müsse, überzutreten. Sie war der festen Überzeugung, dass ich diejenige sei, die ihm helfen könnte, und gab mir Anweisungen, weiße Kerzen anzuzünden und ein Glas Wasser aufzustellen, um ihm den Weg in den Frieden zu weisen. Ein paar Monate später zog ich in das Haus meiner Eltern. Eines Tages, als ich auf dem Sofa lag, fühlte ich plötzlich ein schweres Gefühl. Fast so, als hätte man mir eine Betäubung verabreicht. Es fühlte sich wie eine Schlafparalyse an. Als ich endlich die Augen öffnen konnte, war ich noch immer auf dem Sofa im Wohnzimmer meiner Eltern. Aber mein Mann saß direkt vor mir auf einem Stuhl, so klar und real wie vor seinem Tod. Bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, begann er zu sprechen. Er sagte mir, dass er nervös wegen des bevorstehenden Telefoninterviews sei, das er an dem Tag hatte, an dem er gestorben war. Er sagte, er sei aufgeregt und hoffnungsvoll, die Stelle zu bekommen, und bat mich um Hilfe bei der Vorbereitung. Ich sah ihn mit Tränen in den Augen an und spürte das Gewicht dessen, was ich ihm sagen musste. Ich sagte ihm, »Schatz, es tut mir so leid. Erinnerst du dich an die Schmerzen in deinem Bein? Du hattest Blutgerinnsel und eines davon ist bis zu deinem Herzen gewandert. Du würdest es nicht zum Interview schaffen, Liebling. Du bist gestorben.« Ich werde nie den Ausdruck in seinem Gesicht vergessen. Zuerst Verwirrung, dann das langsame Erkennen dessen, was ich ihm gerade gesagt hatte. Ich entschuldigte mich erneut, sagte ihm, dass ich ihn liebte und flehte ihn an, zu antworten. Aber er saß nur da mit diesem seltsamen Ausdruck und plötzlich wachte ich auf. Der Stuhl aus der Küche meiner Eltern stand jetzt direkt vor mir, leer. Ich habe nie wieder von ihm geträumt und ich bete, dass es daran liegt, dass ich ihm den Abschluss gegeben habe, den er brauchte, um weiterzugehen. Heute haben wir einen 5-jährigen Sohn, der oft sehr spezifische Träume über seinen Vater hat. Er erzählt Dinge, die er unmöglich wissen könnte, es sei denn, sie kämen direkt von ihm. Den Verlust meines Mannes zu erleben, war meine erste echte Erfahrung mit dem Tod. Aber es gab mir Frieden, meine eigene Bestätigung zu haben, dass es nach diesem Leben etwas mehr gibt. Diese Erfahrung, die ich beschreiben werde, hat eine Weile gedauert, bis ich sie tatsächlich aufschreiben konnte. Sie ereignete sich im Yosemite-Nationalpark im August 2017 mit meinen beiden besten Freunden, Zach und Andrew. Zach hatte den Sommer über als Parkplatzwächter bei Glacier Point gearbeitet und kannte die Gegend ziemlich gut. Er hatte eine Unterkunft in Wawona, die er sich mit zwei anderen Jungs teilte. Andrew und ich waren für die Woche zu Besuch und waren beide schon einmal im Yosemite gewesen. An einem der Abende dort beschlossen wir, den Sonnenuntergang an den Chilnualna Falls zu beobachten. Es war eine großartige Wanderung, die Zach schon zuvor gemacht hatte. Der Weg war etwa 4 Meilen bis zum Gipfel mit einem Höhenunterschied von ca. 600 Metern. Wir hatten Essen mitgebracht und beschlossen, nach oben zu wandern, zu schwimmen und in den Pools oben an den Wasserfällen zu essen. Wir brachen ein paar Stunden vor Sonnenuntergang auf. Als wir die obere Etappe erreichten, waren wir etwa eine halbe Meile vom Gipfel entfernt, als plötzlich ein Typ, etwa in unserem Alter, Anfang 20, aus den Büschen auf uns zukam und hektisch um Hilfe bat. Sein Freund war 15 Meter von einer Klippe gestürzt und hatte sich den Oberschenkelknochen zertrümmert. Zach war an solche Vorfälle gewöhnt, da er den ganzen Sommer im Park gearbeitet und viele Verletzungen gesehen hatte. Der Mann hatte keinen Handyempfang, aber ich hatte welchen, also rief ich den Notruf an und meldete den Unfall, um Such- und Rettungskräfte anzufordern. Nach ein paar Minuten beschlossen wir, die Wanderung fortzusetzen, nachdem die Such- und Rettungskräfte uns versichert hatten, dass sie bald mit einem Hubschrauber kommen würden. Wir sagten dem Mann, dass Hilfe unterwegs sei, und gingen die nächste halbe Meile bis zum Gipfel der Wasserfälle weiter. Oben angekommen, bot sich uns eine perfekte Szene. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, während wir schwammen und aßen. Dann erlebten wir eine spektakuläre Show und sahen den Hubschrauber landen, um den verletzten Mann, den wir gerade getroffen hatten, direkt unter uns abzuholen. Ich bin Privatpilot und Luftwaffenaviator, also genoss ich jeden Moment, indem ich den Hubschrauber auf der Bergseite landen sah. Nach dem Sonnenuntergang begannen wir den Abstieg und kamen an der Stelle vorbei, wo der Verletzte lag, und die Rettungskräfte kümmerten sich um ihn. Wir hatten eine kurze Begegnung mit ihnen, sie bedankten sich bei uns fürs Melden und es war mittlerweile dunkel geworden. Es gab wenig Mondlicht und es war ziemlich dunkel, also benutzten wir unsere Handys als Taschenlampen, um den Weg zu sehen. Und hier wird die Geschichte interessant. Der obere Teil des Weges war in Serpentinen angelegt, mit einer steilen Anhöhe auf der rechten Seite und einem steilen Abhang auf der linken Seite, mit Sträuchern und Bäumen. Es war definitiv zu steil, um hinunterzusteigen, daher die Serpentinen. Etwa eine Meile in die Wanderung war Zack vorne mit einer Lampe. Ich war Zweiter und leuchtete ebenfalls mit meiner Lampe und Andrew war hinten. Zack leuchtete mit seiner Lampe nach vorne und sah etwas, das etwa 5 Meter vor uns hinter einem Baum hervorlugte, leicht rechts vom Pfad. Instinktiv leuchtete er mit seiner Lampe darauf. In diesem Moment enthüllte sich das, was auch immer es war, hinter dem Baum hervor und lief über den Weg nach links, den steilen Abhang hinunter. Es lief auf 2 Beinen und ähnelte einer Art humanoider Gestalt. Es war etwas kleiner als wir und hatte offensichtlich 2 Arme und 2 Beine, aber es bewegte sich auf eine unmenschliche Weise. Es ähnelte vage einem Menschen mit einem Kopf und Gliedmaßen, schien aber nur aus Haut zu bestehen, ohne Kleidung. Wir alle 3 sahen es und erstarrten. Wir leuchteten weiter dorthin, wo es den Hang hinuntergelaufen war, aber wir sahen nichts mehr, nachdem es verschwunden war. Wir waren absolut verängstigt und wussten nicht, was wir sagen sollten, weil wir keine Ahnung hatten, was wir gerade gesehen hatten. Das Schlimmste war, dass wir noch etwa 5 Kilometer vor uns hatten, plus weitere 2,5 Kilometer vom Ausgangspunkt bis zu Zacks Haus. Und das alles im Wissen, dass dieses Wesen uns vielleicht in der Nähe verfolgen könnte. Zum Glück schafften wir es zu seinem Haus, erschöpft und verängstigt, aber unverletzt. Was auch immer es war, muss genauso viel Angst vor uns gehabt haben, wie wir vor ihm. Meine Frage ist, ob jemand anderes eine ähnliche Erfahrung in dieser Gegend gemacht hat. Ich habe etwas recherchiert und mein bester Tipp wäre, dass es ein Skinwalker gewesen sein könnte, aber es hat nicht versucht, uns in den Wald zu locken. Wir hatten ein weiteres seltsames Erlebnis ein paar Jahre später am Tioga Pass, direkt außerhalb des Tioga-Eingangs des Parks. Wir campten in einem geschlossenen Campingplatz in der Gegend und mitten in der Nacht wachte ich auf, um auf die Toilette zu gehen. Bevor ich das Zelt verließ, sah ich etwa 1,5 Meter entfernt eine Kugel vorbeischweben, die ein helles Licht ausstrahlte. Ich glaube nicht, dass es ein Mensch war, denn Zack, Andrew und ich sahen alle die Kugel und es war sonst niemand in unserer Nähe. Unser Freund Jackson, der auch im Zelt war, erzählte uns am nächsten Morgen, dass er die ganze Nacht über Steine gegen das Zelt geworfen gefühlt hatte und Schritte in der Nähe gehört hatte. Hat jemand von euch jemals ähnliche seltsame Erlebnisse gemacht? Ich würde gerne davon hören. Wir alle wissen, was wir gesehen haben und wir wissen, dass es nicht menschlich war. Im Jahr 2021, während des pandemiebedingten Lockdowns, als Maskenpflicht herrschte, wurde ich wegen einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Manila aufgenommen. Ich sollte gerade ein Zimmer zugewiesen bekommen, als ich ein kleines Mädchen in einem roten Kleid mit weißen Punkten durch die Notaufnahme galoppieren und dann durch den Glaseingang hinausgehen sah. Sie trug keine Maske, also fragte ich die Sicherheit, ob Kinder erlaubt seien. Und der Wachmann antwortete auf Filipino: Keine Kinder erlaubt. Ich war verwirrt. Sah er das ungestüme Kind nicht? Nachdem ich im 5. Stock eingewiesen worden war, schlief ich ein und hatte einen sehr seltsamen Traum. Ich ging nach unten und sah das kleine Mädchen vor der Notaufnahme, nur dass sie diesmal wütend weinte und einen Hammer in der Hand hielt. Als sie aufblickte, schrie sie: Baba, warum hast du mich verlassen? Aus Angst, von dem Hammer getroffen zu werden, rannte ich das schwach beleuchtete Treppenhaus zurück in den 5. Stock hinauf. Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass mir langsam die Luft ausging und als ich zurückblickte, sah ich sie, wie sie mir hinterherjagte. Dieses Mal jedoch schwebte sie die Treppe hinauf. Es fühlte sich an, als sei ich über 20 Stockwerke hinaufgelaufen, weil die Verfolgung endlos schien. Das Treppenhaus hallte wieder von einer flehenden Stimme, die »Baba« schrie. Als ich mein Bett erreichte, war ich völlig außer Atem und wachte auf, mit gefährlich niedrigem Sauerstoffgehalt und nach Luft schnappend, bereits von zwei Krankenschwestern umgeben. Ich wurde danach für ein paar Tage sediert. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, erzählte ich meiner behandelnden Krankenschwester von meinem Traum. Sie erstarrte vor Schock, bevor sie fragte, hatte sie ein Kleid mit weißen Punkten an? Ich fragte, woher sie das wusste. Offenbar war mein Traum erschreckend ähnlich zu über 10 Berichten verschiedener Patienten über Jahrzehnte hinweg. Jedes Mal ging es um ein Mädchen im gepunkteten Kleid, das zunächst in der Notaufnahme erschien und später in ihren Träumen sie verfolgte, bis sie aufwachten. Die Existenz dieses Mädchens ist ein offenes Geheimnis unter den Krankenhausmitarbeitern, das seit den 1970er Jahren von einem Mitarbeiter zum nächsten weitergegeben wird. Wie ich erfuhr, geht die Geschichte so. Vor über 40 Jahren brachte ein junger chinesischer Vater eine an Dengue erkrankte Tochter ins Krankenhaus und aus unbekannten Gründen, vielleicht weil sie ein uneheliches Kind war, das von der Familie des Vaters nicht anerkannt wurde, verließ er sie dort und kehrte nie zurück. Das Krankenhaus hatte keine ordentlichen Angaben zu ihrer Identität und das kleine Mädchen starb schließlich allein. Sie wurde auf dem Friedhof direkt gegenüber dem Krankenhaus begraben und eine Gruppe Krankenschwestern half das Mädchen zu beerdigen. Sie gaben ihr den Namen Sha, ein chinesisch-philippinischer Begriff für die jüngste Tochter. Sie trug ein Kleid mit weißen Punkten. Die Krankenschwester erzählte mir, dass sie zwar den Geist des Mädchens nie selbst gesehen haben, aber alle wissen, dass sie existiert. Sie wissen auch, dass sich der Geist nur bestimmten Menschen zeigt. Seltsamerweise hatten alle Patienten, die von ihr berichteten, ähnliche physische Merkmale. Ostasiatisches Aussehen, also chinesisch, in den 20ern, durchschnittliche Statur, etwa 1,70 Meter groß und dem Tod nahe. Vielleicht ähnelten diese Patienten ihrem Vater. Habe ich sie an ihn erinnert? Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass der Geist dieses Mädchens immer noch nach ihrem Vater sucht. Ich leugne nicht, dass es sich angefühlt hat, als würde ich vor dem Tod selbst davonlaufen. Aber rückblickend frage ich mich, ob das Mädchen einfach nur einen Vater wollte. Vielleicht wollte sie jemanden mit ins Jenseits nehmen. Durch ein Wunder habe ich das Ganze überlebt und letztes Jahr kehrte ich zu einer Routineuntersuchung in dieses Krankenhaus zurück. Doch ich sah das Mädchen nie wieder. Man könnte es einen Segen oder einen Fluch nennen, aber so viel steht fest. Dieser Traum hat mich zu einer zweiten Chance im Leben geweckt. Ich hoffe, du findest Frieden, wo auch immer du bist, kleines Mädchen. Eine bezahlbare Mietwohnung im Vorort von Victoria zu finden, schien wie ein Wunder. Meine zwei Mitbewohnerinnen und ich, alle Anfang 20 und beschäftigt mit Teilzeitjobs und der Universität, konnten unser Glück kaum fassen, als wir ein charmantes Haus am Ende einer ruhigen Sackgasse fanden. Es war verdächtig günstig für die Gegend, aber wir führten es auf unser Glück und einen Vermieter zurück, der das Haus schnell vermieten wollte. Wir zogen während eines ungewöhnlich warmen Sommers ein. Das Haus hatte eine altmodische, aber gemütliche Atmosphäre mit abgenutzten Teppichen und leicht knarrenden Dielen, die wir als Teil des Charmes akzeptierten. Es dauerte nicht lange, bis wir einige Merkwürdigkeiten bemerkten. In der ersten Nacht, während wir im Wohnzimmer auspackten, hörten wir Schritte, die den Flur auf und ab liefen. Wir schoben es auf das Arbeiten des Hauses oder vielleicht alte Rohre, aber die Schritte kamen jede Nacht, immer zur gleichen Zeit, um 2 Uhr morgens. Mein Zimmer war am Ende des Flurs, sodass ich oft als Letzte die Schritte hörte, bevor sie verschwanden. Eines Nachts beschloss ich, wach zu bleiben und zu sehen, ob ich herausfinden konnte, was oder wer die Geräusche verursachte. Ich saß im dunklen Wohnzimmer, nur vom Licht meines Laptops begleitet. Und genau pünktlich begannen die Schritte. Leichte, schnelle Schritte. Eindeutig menschlich, aber ohne erkennbare Anwesenheit. Als sie sich dem Wohnzimmer näherten, lief mir ein Schauer über den Rücken. Die Luft wurde kalt und die Schritte stoppten kurz vor der Tür, wo ich saß. Ich blickte auf, aber da war nichts. Nur Dunkelheit und das überwältigende Gefühl, beobachtet zu werden. Am nächsten Tag lachten wir darüber, aber ein Gefühl der Unruhe blieb bestehen. Dann begannen die Berührungen. Es fing mit Claire, einer meiner Mitbewohnerinnen, an. Sie saß am Küchentisch und lernte, als sie plötzlich eine leichte Berührung an ihrer Schulter spürte, als ob jemand leicht über sie streichen würde, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie drehte sich erschrocken um und erwartete, eine von uns zu sehen, aber der Raum war leer. Mit der Zeit erlebten auch Sam und ich dieselben kalten, flüchtigen Berührungen, sanft, aber zutiefst verstörend. Der wahre Schrecken begann jedoch mit den Sichtungen. Eines Abends, als wir alle im Wohnzimmer entspannten, bemerkte ich eine schattenhafte Gestalt, die durch das Fenster hereinblickte. Ich sprang auf, in dem Glauben, dass jemand versuchte einzubrechen. Aber als ich näher kam, schien die Gestalt in der Dunkelheit zu verschwinden. Sam sah sie ebenfalls und bestätigte, dass ich mir das nicht nur eingebildet hatte. Von diesem Moment an verfolgte uns die Gestalt, beobachtete uns von den Fenstern aus, immer am Rand unseres Sichtfelds und verschwand, wann immer wir versuchten, uns ihr zu nähern. Die schlimmste Nacht in diesem Haus begann wie jede andere. Wir hatten uns für ein spätes Abendessen in der Küche versammelt. Teller und Besteck klirrten, während wir über die Möglichkeit scherzten, dass das Haus vielleicht doch heimgesucht sei, wobei wir unsere Angst nervös weglachten. Es war etwa Mitternacht, als sich die Stimmung plötzlich änderte. Während wir aßen, fiel die Temperatur im Raum drastisch und unser Atem hing sichtbar in der Luft wie Rauch. Das Licht in der Küche flackerte und überall um uns herum warfen sich unregelmäßige Schatten. Ohne Vorwarnung öffneten sich die Schranktüren und Teller begannen, sich aus den Regalen zu schleudern und gegen die Wände und den Boden zu zerschmettern. Wir starrten schockiert, als ein hohes, markerschütterndes Kreischen die Luft erfüllte und durch das ganze Haus hallte. Es war nicht nur ein Geräusch, es war ein qualvoller Ton, wie aus den Tiefen eines Albtraums. Wir stürzten aus der Küche, nur um den Flur blockiert zu finden, von derselben schattenhaften Gestalt. Sie schien größer und bedrohlicher als je zuvor. Eine dunkle Masse ohne erkennbare Merkmale, aber mit einer sehr realen Präsenz, die förmlich Hass und Bosheit ausstrahlte. Die Luft war dick, fast greifbar. Wir zögerten für eine gefühlte Ewigkeit, bevor wir schließlich zur Hintertür rannten und alles hinter uns ließen, außer unserem Drang zu entkommen. Wir verbrachten keine weitere Nacht in diesem Haus. Am nächsten Morgen riefen wir den Vermieter an und verlangten die sofortige Kündigung unseres Mietvertrags. Überraschenderweise, oder vielleicht nicht, widersprach er uns nicht. Wir konnten vorübergehend bei Freunden unterkommen und fanden schließlich eine neue Bleibe, weit weg von dieser Sackgasse und jeglichen Geistern. Erst später erfuhren wir, dass das Haus eine sehr dunkle Vergangenheit hatte. Frühere Mieter hatten das Haus plötzlich verlassen. Einige behaupteten, es sei verhext. Andere beschrieben ähnliche Erfahrungen wie unsere. Es war nichts, was der Vermieter jemals erwähnt hatte, und vielleicht war es auch nichts, woran er glaubte oder glauben wollte. Das Leben dort hat uns verändert. Wir wurden ruhiger, nachdenklicher, und ich ertappe mich oft dabei, über meine Schulter zu blicken, halb erwartend, einen Schatten zu sehen, der zurückstarrt, selbst im sicheren Umfeld meines neuen Zuhauses. Manche Nächte, besonders wenn es ruhig ist und das Haus sich setzt, schwöre ich, dass ich immer noch diese Schritte hören kann. Meine Freundin und ich sind vor ungefähr 3 Jahren in eine neue Wohnung gezogen und seitdem leidet sie unter wöchentlichen Schlafparalyse-Episoden. Ihr Bruder hatte das früher, als sie Kinder waren, also erkannte sie sofort, was es war. Sie beschreibt es als eine komplette Lähmung, bei der sie nur noch atmen und ihre Augen bewegen kann. Die meiste Zeit sieht sie eine dunkle, große Gestalt, die während dieser Episoden durch unsere Wohnung geht. Manchmal hört sie nur seine Schritte, manchmal steht es im Türrahmen und starrt sie an und gelegentlich drückt es auf ihre Brust, sodass sie kaum atmen kann. Sie ist eigentlich skeptisch gegenüber Paranormalem, doch diese Schlafparalyse-Episoden machen ihr Angst. Und jetzt kommt der wirklich beängstigende Teil. Normalerweise schafft sie es, mich während dieser Episoden durch schnelles und lautes Atmen zu wecken. Ich kann sie dann aufwecken, wodurch sie sich wieder bewegen kann und die Gestalt verschwindet. Was ich ihr jedoch nicht erzählt habe, ist, dass ich diese Gestalt in den letzten 2 Monaten auch gesehen habe, direkt nachdem ich durch ihr Atmen geweckt wurde. Ich sehe es dann über sie gebeugt, wie es auf ihre Brust drückt. Es verschwindet immer im Moment, in dem ich es bemerke oder versuche, sie zu wecken. Ich habe es auch schon im Flur stehen sehen, wie es mich anstarrt. Einmal, als ich alleine zu Hause war und einen Film schaute, tat ich so, als hätte ich es nicht gesehen. Und als ich erneut hinsah, war es verschwunden. Nun stehe ich vor einem Dilemma. Soll ich meiner Freundin sagen, dass ihr Schlafparalyse-Dämon vielleicht nicht nur ein Produkt ihrer Vorstellung ist, da ich ihn auch gesehen habe und das zur gleichen Zeit wie sie, wenn ich sie nachts aus der Paralyse wecke? Ich möchte sie nicht erschrecken. Sie hat schon jetzt Angst vor der Schlafparalyse, aber wenigstens glaubt sie, dass es nur in ihrem Kopf ist. Außerdem könnten wir es uns nicht leisten, umzuziehen. Ich glaube, wir können beide damit leben, solange ich ihr nie die Wahrheit sage. Aber ich brauche euren Rat. Ich war heute auf der Hochzeit eines Familienfreundes, die mitten im Wald stattfand. Es war eine wunderschöne Kulisse, aber nach einer Weile brauchte ich eine Pause von der Menge und ging zu einem kleinen Bach in der Nähe. Dort sah ich jemanden. Ein wenig Hintergrund dazu. Letztes Jahr starb einer meiner engsten Freunde bei einem Autounfall. Wir beide interessierten uns für paranormale Dinge und sie versprachen mir, dass sie mich nach ihrem Tod finden würden. Seit ihrem Tod habe ich nichts Ungewöhnliches bemerkt, abgesehen davon, dass ich gelegentlich eine schattenhafte Gestalt sehe. Bis heute. Die Person, die am Bach stand, hatte ein Muttermal im Gesicht und mein Freund hatte genau das gleiche Muttermal. Sie trugen ein limitiertes T-Shirt einer Band, die wir beide liebten. Dasselbe Shirt, das mein Freund am Tag des Unfalls trug. Sogar ihre Haarfarbe war identisch mit der meines Freundes. Ich starrte diese Person eine Weile an und sie lächelten zurück, sagten »Hallo« und nannten meinen Namen. Ich blinzelte und sie waren weg. Ich bin immer noch so verwirrt und sogar verängstigt von dem, was passiert ist. Es gibt mir ein Gefühl des Friedens, aber ich brauche einfach die Bestätigung, dass ich nicht den Verstand verliere. For some context, this was at the first house that I lived in, and I was around. 4 or 5. Keep in mind, I have a pretty overactive imagination as a kid. But this encounter felt so real, and unlike anything I've experienced before. I woke up in the middle of the night in my mother's room. I forgot why I was in my mom's room, but I remembered that she was sleeping, and her room was lighted enough that I was able to look around the room. But when I looked towards her bedroom door, I saw 2 white figures seemingly playing. They appeared to be young, as they seemed smaller than my father, and seemed around a little older than people my age. I knew they also weren't transparent. These figures had actual mass to them, like shadow people, and the best way to describe it. But instead of black, they were completely white now anyway. When I saw them, they stopped playing and stared right at me. And my whole body froze, and I was unable to say anything. I didn't even want to wake up my mother. I was that frightened to move. Then the 2 figures started to walk to me as excruciatingly slow as possible as they crossed to my side. Of the bed, one of the boys had reached his hand out to touch me and then faded away just as he reached me. It wasn't until a few years later when I brought this up with my dad, and he told me that he used to see a bunch of ghosts when he was a kid at our house. He grew up in my first house, but he never saw a ghost of two children. He did say that he heard a story growing up that there were two boys that actually died on that street that we lived. In one died falling down the stairs, and the other died. In some way I forgot, but he didn't know the boys personally, and that's all I got. I've told a few people this, and they brought up sleep paralysis, and I felt like I could move. I was just afraid to move in that moment. I did say that I had an overactive imagination back then, so it is entirely possible that I imagined it all, but it felt so real. And unlike any night terror that I had brought up by my imagination, if you have any explanations, that would be awesome, but for now, I'll just sign off on that note. Vor ein paar Jahren verstarb meine Mutter nach einem langen Kampf gegen den Krebs. In ihren letzten Wochen war sie bettlägerig zu Hause und nahm starke Schmerzmittel. Die ganze Familie wechselte sich ab, um ihr zu helfen und Zeit mit ihr zu verbringen. Und das, was sie uns gegen Ende erzählte, versetzte uns alle in einen Schock. Sie reagierte oft so, als hätte sie etwas erschreckt. Und sie sprang auf und sagte, oh Gott, oder fluchte, als ob sie sich vor etwas erschrocken hätte. Zuerst sagte sie nichts dazu, aber nach ein oder zwei Wochen platzte sie eines Tages mit etwas heraus, das uns allen eine Gänsehaut verpasste. Ich wünschte, er würde aufhören, mich zu erschrecken. Sag ihm, er soll weggehen. Sie schien von etwas, oder genauer gesagt, von jemandem, genervt zu sein. Verwirrt fragten wir, was das Problem sei, und sie erzählte uns, dass sie in ihren letzten Wochen ständig ihren verstorbenen Partner im Haus herumlaufen sah. Er ging den Flur entlang an ihrer Schlafzimmertür vorbei oder saß manchmal in ihrem Zimmer, und jedes Mal, wenn das passierte, zuckte sie zusammen, da sie ihn dort offensichtlich nicht erwartete. Sie schien eher genervt als verängstigt, und sie sah ihn mehrmals am Tag, wie er einfach seinen Alltag weiterführte, als ob er nie fortgegangen wäre. Meistens war ihre Reaktion, oh, um Himmels Willen, geh weg. Nicht, weil sie ihn nicht sehen wollte, sondern weil er sie ständig erschreckte. Unser erster Gedanke war, dass dies mit den Schmerzmitteln zusammenhängen könnte, die sie nahm. Aber die Krankenschwester versicherte uns, dass diese keine Halluzinationen oder Visionen verursachen würden. Ich weiß, es hat uns allen einen riesigen Schrecken eingejagt. Einige Wochen später kam sie in ein Hospiz und die Visionen hörten auf. Seltsam, oder? Wir sprechen immer noch nicht darüber. Das zeigt, wie sehr uns das wirklich beunruhigt hat. Ich bin letztes Jahr mit meiner Frau in ein Mietshaus eingezogen, das meiner Meinung nach in den 40er Jahren gebaut wurde. Es ist okay als Mietobjekt, aber ich würde es niemals kaufen. Es ist eine Mischung aus halbherzigen DIY-Projekten inklusive einer Hauserweiterung. Die Kirche gegenüber besitzt das Haus und zwei der Leute dort verwalten es schon eine Weile, aber sonst weiß ich nicht viel über die Geschichte des Hauses. Schon beim ersten Besichtigungstermin hat mich der Keller unheimlich berührt. Da unten im Waschraum gibt es ein seltsames, halb fertiggestelltes gelbes Badezimmer, das mindestens ein paar Jahrzehnte alt sein muss. Ein Telefon und der Rest des Kellers ist unfertig. In der Ecke steht ein unheimlicher Stuhl, den ich vor ein paar Monaten angeblich bewegt habe. Und ich schwöre, dass auf einem Schreibtisch dort vorher ein anderer Stuhl gestapelt war. Aber wie dem auch sei, darum mache ich diesen Post nicht. Seit wir eingezogen sind, brennt gelegentlich ein Licht da unten, ohne dass ich mich erinnern kann, es eingeschaltet zu haben. Manchmal ist es eines der Lichter mit Zugkordel und ich nehme an, ich habe es vergessen und angelassen, obwohl ich in solchen Dingen normalerweise ziemlich genau bin und daran zweifle. In den letzten Monaten war es jedoch häufiger der Hauptlichtschalter oben an der Treppe und daran würde ich mich definitiv erinnern. Besonders jetzt, da wir in weniger als einer Woche ausziehen, geht es alle paar Tage an was häufiger als sonst ist. Oft fällt es mir auf, wenn ich draußen bin und ins Haus schaue, was es noch unheimlicher macht. Es ist erwähnenswert, dass der Schalter dann physisch nach oben gekippt ist, obwohl er das vorher nicht war. Heute, als es wieder passierte, hatte ich eine gruselige Erkenntnis. Es passiert, wenn wir schlafen. Ich weiß das, weil ich jede Nacht in mein Büro am Ende des Flurs gehe, um zu spielen oder zu arbeiten. Und das immer im Dunkeln. Wenn ich in den Flur gehe, ist es immer stockdunkel und ich muss die Taschenlampe meines Handys einschalten. Die Türspalten sind groß genug, um das Licht durchzulassen, falls es vorher eingeschaltet war. Gestern Abend bemerkte ich es wieder und machte mir eine mentale Notiz, dass ich das Licht am Nachmittag ausgemacht hatte, als wir die Wäsche gemacht haben. Also ging es an, nachdem ich ins Bett gegangen war, aber bevor wir wieder heruntergingen. Generell bekomme ich unten im Keller ein ungutes Gefühl, besonders wenn die Tür offen ist. Vor ein paar Wochen ließ ich die Tür ein Stück offen, weil meine Katze während der Wäsche hinunterging und ich darauf wartete, dass sie wieder hochkommt. Und ich schwöre, als ich in meinem Büro war, hörte ich die Tür leicht hin und her schwingen und knarren, obwohl sie das normalerweise nicht tut. Nichts anderes Seltsames ist auf dem Wohnbereich passiert, aber es kann generell ziemlich unheimlich sein. Der Flur, in dem die Kellertür ist, ist insgesamt der absolut unheimlichste Ort. Was denkt ihr darüber? Ich bin gerade von einem Nickerchen aufgewacht und habe still andere Beiträge gelesen, die super interessant sind. Ich denke nicht unbedingt viel über meine eigene Erfahrung nach, da die Antwort direkt vor mir liegt. Ein Geist sprach mit mir aus dem Keller. Meine Eltern pendelten damals zur Arbeit, was bedeutete, dass sie um 3 Uhr morgens aufstehen mussten, eine Stunde brauchten, um sich fertig zu machen und dann gegen 4 Uhr das Haus verließen. Da der nördliche Teil meines Bundesstaates, in dem sie arbeiten, sehr verkehrsreich ist, wir leben in der Mitte des Bundesstaates, planten sie ihren Tag so. Meine Eltern bauten ihr Haus im Jahr 2013 und wir zogen ungefähr zu der Zeit ein. Meine Schwester und ich schliefen im Obergeschoss und meine Großmutter, die damals noch lebte, schlief im Hauptschlafzimmer im Erdgeschoss. Ich war zu der Zeit an der Uni. Es war etwa 5 Uhr morgens, meine Oma und meine Schwester schliefen noch und ich saß im Dunkeln mit meinem Morgenkaffee und sah meine Uni-E-Mails durch, als ich eine sehr klare Frauenstimme hörte, die aus dem Keller rief: Hallo? Ist da jemand? Ich brauche Hilfe. Zuerst dachte ich, dass ich eine Psychose entwickle, da meine Schwester eine schizoaffektive Störung hat. Aber ich bemerkte sofort, dass meine Hunde direkt zur Kellertür starrten. Sie hatten es auch gehört. Also verbarrikadierte ich die Kellertür, ging mit meinem Kaffee in mein Zimmer und schloss die Tür ab. Jetzt durchstöbere ich Reddit und versuche, Antworten zu finden.